Ja, Hare Krishna, zunächst einmal ganz herzlich willkommen zu dieser Vorlesung. Ich freue mich sehr, heute hier im Tempel zu sein. Es ist wirklich eine Art Zwischenlandung für mich in Berlin und ich habe bei dieser Zwischenlandung mir so sehr gewünscht, den Berliner Tempel aufzusuchen und vielleicht von Nutzen zu sein für diejenigen, die diesen Tempel besuchen. Ich komme gerade von einer richtigen World Tour, von fing an in Amerika, dann ging es in die Ukraine und dann an das Schwarze Meer zu den Delfinen und 6000 Devotees in der Nähe von Krasnodar, also in Russland. Und jetzt bin ich für ein paar Tage in Berlin und fliege dann weiter nach Slowenien und Indien, wo ich hoffe, dieses Jahr zu beenden. Wir haben zwei große internationale Retreats dort und ich werde die Zeit auch nutzen, um mein eigenes spirituelles Leben hoffentlich zu vertiefen. Ich habe zwei Dinge zu sagen zu der Vorlesung, die ich geben möchte. Es ist eine Vorlesung über einen Inhalt, der mich in den letzten Monaten sehr begleitet hat in meinem spirituellen Leben. Also ich spreche da mit einer Art persönlichen Anteilnahme. Und das Zweite ist, vergebt mir, wenn ich manchmal nicht das richtige deutsche Wort weiß. Ich habe jetzt nur Englisch gesprochen seit der letzten Zeit, sogar in Monaten. Ich habe in Englisch viel geschrieben und bin mir nicht sicher, ob ich noch ganz zu Hause bin im deutschen Sprachraum. Also wenn da was komisch klingt, dann versuche ich das richtige Wort einzusetzen. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Ich möchte heute sehr gerne sprechen über das Thema Sacred Reading oder heiliges Lesen oder heilige Schriften und wie man damit umgeht. Heilige Texte sind in erster Linie nicht zur Information bestimmt. Es geht also nicht darum, mehr Wissensinhalte sich anzueignen. Heilige Texte sind in erster Linie zur Transformation bestimmt. Es geht darum, eine Veränderung im bedingten Dasein herbeizuführen, etwas auszulösen, manchmal, wie durch einen Triggerpoint, wo etwas ausgelöst wird. Es geht darum, das Leben auf eine andere Existenzgrundlage zu heben. Es geht also um all das, was mit Transformation gemeint ist, einem inneren Wandel, der stattfinden soll. Und ich habe selber hierzu eine Erfahrung machen dürfen vor einiger Zeit, die mich eben motiviert hat, mich mehr mit spirituellen Texten zu beschäftigen, sie mehr anzuwenden im Leben und ja mein Leben noch mehr auszurichten nach der Weisheit, die in ihnen enthalten ist. Und ich habe diesen Entschluss gefasst nach einer spirituellen Erfahrung, einem Erlebnis mit einem ganz besonderen heiligen Text, dem Srimad Bhagavatam, also ein ganz altes Werk, was in Sanskrit verfasst wurde. Und was mir einfach gezeigt hat, diese Erfahrung, dass diese Transformation, von der gesprochen wird, wenn es um heilige Texte geht, möglich ist. Und zwar war es bei einem meiner alljährlichen Aufenthalte in Indien, in Vashana, manche kennen diesen Ort, in dem größeren Bereich Vrindavan, wo ich mich mit einem außergewöhnlich schmerzlichen, fast traumatischen Ereignis in meinem Leben abgeben musste. Ich hatte nämlich einen ganz, ganz üblen Furunkel bekommen, und zwar an einer Stelle, die ich also niemals in einem Tempel bekannt geben werde. Also ein sehr, sehr, also ein Körperteil, der nicht die Erwähnung finden soll. Es war so schmerzvoll, dass ich meine spirituellen Übungen, hauptsächlich das Chanten, nur im Schulterstand machen konnte. Warum? Damit das Blut aus diesem blöden Furunkel und aus der Umgebung des Furunkels rauskam und die Nerven nicht mehr so viel Nahrung hatten, Schmerzen zu geben. Ich war da also den größten Teil meiner Zeit im Schulterstand. Und damit ich das durchhalten konnte, war ich so gegen so eine Wand gelehnt und nach oben aufgerichtet. Also es war verrückt. Und weil ich mich niemals dem Messer eines indischen Dorfarztes anvertrauen würde, niemals, gab es keine Lösung dafür. Ich musste da durchgehen. Nun, ich hatte, wie es meine Art war, einen mittleren Koffer, nicht einen großen Koffer, aber auch nicht einen kleinen Koffer, voll mit Literatur dabei, die ich als Teil meines spirituellen Alltags nach und nach lesen wollte. Aber, wie ich bald merkte, war ich aufgrund des Schmerzens nicht dazu in der Lage. Da war nur immer der Schmerz. Und die Inhalte, die ich überflog, die hafteten nicht, die verstanden nicht. Es war einfach nur zu Deutsch gesagt. Trotzdem weiß ich, dass gerade das Meditieren über den heiligen Namen, über das Mahamantra, unglaublich, sagen wir mal, Nahrung findet oder auch starke Kraft bekommt, wenn da eine Ausrichtung ist auf ein spirituelles Ziel, was man einfach aus heiligen Texten kriegen kann. Und so habe ich also immer wieder versucht zu lesen, aber es war immer nur bis ich dann das Bhagavatam aufmachte und zuerst etwas merkte, dass mein Geist aus dem schmerzenden Körperteil wegwanderte und sich spirituellen Themen zuwandte. Das kam einfach auf eine völlig andere Ebene, mein Denken. Und dann merkte ich, dass ich, weil ich mit diesem Denken oder mit meiner Ausrichtung oder mit meinem Bewusstsein so sehr bei diesen lebendigen spirituellen Inhalten war, dass ich wirklich den Schmerz in dem Sinne nicht mehr wahrnahm. Und da, in dem Augenblick, erinnerte ich mich an einen Kuranga Baba, der, als er zu einer Blinddarmoperation sagte und wurde dann, als er dahin kam, musste er am Blinddarm operiert worden und wurde dann gesagt, wir müssen die jetzt leider kurtisieren, dass ich erstmal, na, er war ein gebildeter Mann im weltlichen Leben gewesen, er wusste das, aber er sagt, es ist nicht nötig. Ich werde jetzt einfach meditieren und das nehme ich dann nicht so wahr. Das ist besser als Narkose, weil es nicht mehr so lange im Körper drin bleibt. Das haben wir noch nie erlebt. Beim Zahnarzt und Chirurgen werden alle Spiritualisten weich. Ihr könnt das ja mal probieren beim Zahnarzt. So, ich meditiere jetzt einfach, ich richte mich aus, ich bin so stark. Ich gebe euch genau 3 Minuten und dann werdet ihr flehen um eine Injektion. Das ist also wirklich was also jetzt nicht gerade so eine oberflächliche Sache ist, die repariert werden muss. Aber Gauranga Baba blieb da in seiner Meditation. Also es war etwas, ich will mal sagen, vergleichsweise. Man wurde erinnert an ihn. Ich war aber, um Gottes Willen, es war nicht so schlimm wie bei einer Operation der Schmerz, aber es war schlimm genug. Und ich merkte einfach, wie ich jetzt durch das in Kontakt treten mit den Bhagavatam und die Inhalte wirklich immun wurde gegen diesen Furunkel, der dort furunkelte. Also es war wirklich eine Erfahrung und nachdem letztendlich musste das operiert werden in Berlin, Zehlendorf. Die Operation ging sehr gut voran, aber ich kann euch nur sagen, ich war neben dem Bett von jemandem, der eingeliefert wurde, mit der gleichen Thematik, hatte den Furunkel an der gleichen Stelle und der wimmerte und schrie die ganze Nacht hindurch, bis war das einfach, das ist teuflischer als 10 Kindergeburten auf einmal, dieser Schmerz, also von der Schmerzintensität. Aber hier war ich und nicht, dass ich gelächelt hätte oder so, nein, man hat schon den Tiger im Gebüsch gespürt, diesen Schmerz, aber er ist nicht ausgebrochen in mein Bewusstsein, obwohl er da war. Und das war eine Erfahrung, die ich einfach immer wieder abrufe. Also ich lese jetzt jeden Tag im Bhagavatam und ich muss sagen, dass ich immer wieder, wenn ich Zugang finden darf, also es ist eine Erlaubnis, dass ich immer wieder diese Erfahrung macht, dass ich wirklich in eine andere Welt trete, eine andere Erfahrungswelt. Und dass ich immer, jeden Tag, wenn ich aus dieser Welt dann zurückkomme in die Welt, irgendetwas mitbringe aus dieser Welt. Eine Blume, damit meine ich eine bestimmte Erkenntnis, die ich dann gerne am Frühstückstisch oder Mittagstisch teile. Es wird also nie langweilig bei uns am Mittagstisch oder Frühstückstisch, weil wir das teilen, weil diejenigen, die bei mir im kleinen See-Ashram leben, auch lesen und auch dann sagen, ich habe das zu teilen, ich habe dies zu teilen. Wir nehmen also etwas mit aus dieser Welt, aus dieser Erfahrungswelt, was wir in den Alltag hineinführen und was dort uns motiviert und beflügelt. Gut. Aber damit das geschieht, muss man wissen, was Sacred Reading ist oder die heilige Literatur oder Lektüre, sagt man in Deutsch, die heilige Lektüre. Wenn man das nicht richtig macht, dann bleibt man in seiner Welt, beurteilt den Inhalt aus einer Welt heraus und erfährt also meistens nicht mehr als das, was man schon weiß, weil man das, was man neu liest, verdaut und in seine Begriffswelt hineintut. Man nennt das in Sanskrit Atmavan Manyate Jagat. Einige wissen etwas mit dem Begriff anzufangen. Oder ich möchte es so ausdrücken wie der Sprachwissenschaftler Georg Christoph Lichtenberg im 18. Jahrhundert gesagt hatte. Er sagte, ein Buch ist ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinschaut, kann man kaum erwarten, dass ein Apostel zurückschaut. Also, ein Buch ist wie ein Spiegel. wenn man in einem bestimmten Bewusstsein hineinschaut, wird man nicht in der Lage sein, einen anderen Bewusstseinsinhalt zu haben. Genau wie das Bewusstsein eines Affens sehr verschieden ist von einem Apostel. Also das ist ein Vergleich. Der Affe wird da was Äffisches sehen, er wird wahrscheinlich das Buch als Nahrungsmittel missverstehen, und ein anderer kann wirklich inspiriert werden durch die Texte. Und deswegen sagen alle heiligen Bücher oder alle heiligen Schriften geben uns Tipps, wie wir tatsächlich transformiert werden. Wie wir das heilige Buch, wenn Georg Lichtenberg das kommentieren würde, wie wir das heilige Buch als Apostel lesen können. Also, oder jetzt bei uns, wie wir das heilige Buch eben als spirituelle Menschen lesen können und da Spirituelles drin erkennen können, was uns nicht nur inspiriert, sondern was uns zu einer neuen Existenzgrundlage sogar verhilft. Also die Guidelines, wie sagt man das in Deutsch, ein kleiner Faden sozusagen, die eine Gebrauchsanleitung, wird nötig sein, um den spirituellen Nutzen der spirituellen Lektüre zu erfahren. In dem Bhagavatam, von dem ich euch vorhin erzählt habe, gibt es einen ganz wichtigen Text, der über das Bhagavatam handelt, und im nächsten Text wird dann gesagt, wie man es lesen sollte, wie man es entschlüsseln sollte, sozusagen. Der Text, der da ist, den ich euch vortragen möchte, in Sanskrit, heißt so. Krishne svadhamo pagati dharmagyanadibhisaha kalonashta drishamesha Purana Kodunodita. Dieses Bhagavatam, dieses, was hier jetzt vorliegt, ist leuchtend wie die Sonne. Und es ging auf, begleitet von Religion, Wissen und so weiter, gleich nachdem Sri Krishna in sein Reich zurückgekehrt war. Also, könnt ihr das so vorstellen, Krishna war auf dem Erdplaneten, Und bis dann, nachdem der Zeit seines Avatarwerdens abgelaufen war, aus der Atmosphäre der Erde herausgetreten. Was dann geschah, war sehr interessant. Kali, die personifizierte, der Lucifer, wenn ihr so wollt, die personifizierte Böse, das personifizierte Böse, hatte, als Krishna noch auf der Erde war, keine Chance, in die Erdatmosphäre einzudringen. Kali wartete also vor der Erdatmosphäre. Als jedoch Krishna dann weg war, drang er in die Atmosphäre hinein, um die Menschheit zu beeinflussen. Krishna sah das, als er so wegging, und merkte, große Schwierigkeiten kommen auf die Menschheit zu. Sie werden sehr verwirrt werden und sehr wenig Zugang haben zu ihrem spirituellen Wesenskern und überhaupt zum spirituellen Leben. Ich muss denen eine Hilfe geben. Ich muss etwas schaffen, dass die nicht unter den Einfluss von Kali geraten. Und so manifestierte Krishna dann von sich eine, man sagt in Sanskrit, Pratinidhi Rupa, in Deutsch etwa eine Form, die ihn repräsentierte. Und zwar das Bhagavatam, was leuchtend wie die Sonne, so heißt es hier, also das ist die Sonne nimmt Dunkelheit die Kraft, nicht? So kam es also leuchtend in diese Welt hinein, Und dann geht der Text weiter. Menschen, die durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kali die Orientierung verloren haben, sollten von diesem Purana Licht empfangen. Oder sollen von diesem Purana Licht empfangen. Was da geschieht ist, dass Krishna mit Dharma und mit Jnana, mit Wissen und Dharma weggegangen wird, der verließ also diese Erdatmosphäre und gab denn etwas, was uns Wissen und Dharma geben kann, nämlich diese Heilige Schrift. Und deswegen ist es bei diesem Text richtig zu sagen, es geht nicht nur um Information, es geht auch darum, dein Dharma zu finden, deine Wesensart, deine spirituelle Natur wieder zu entdecken. Und das ist nur möglich durch eine Transformation. So, im nächsten Text wird dann gesagt, wie soll man dieses Wissen aufnehmen, wie soll man sich damit beschäftigen, dafür sorgen, dass das ins Herz reingeht, dass da auch was passiert, dass man nicht einfach nur so ein Theoretiker bleibt. Das wird dann hier erklärt im nächsten Text. Tatra ketayato viprasya burite jasa amcha dhyagaman tatra nivishtas tatanukrat soham yashravayishyami yataditam yatamati. Der Sprecher des Textes sagt also, ich war damals gegenwärtig, als Shukadev Goswami der Srimad Bhagavatam vortrug und hörte mit Nivishta zu. So erlernte ich das Bhagavatam und jetzt versuche ich das Gleiche weiterzugeben, was ich gelernt habe und was ich auch verwirklicht habe. Yatama Mati, ne, was bei mir wirklich zu einer Erkenntnis wurde, zu einer Transformation, nicht nur zu einem theoretischen Wissen. Ich war also dabei und hörte mit Nivishta zu. Was heißt Nivishta? Das ist ein Sanskrit-Begriff und heißt die gespannte Aufmerksamkeit oder die Fokussierung des Bewusstseins, die zu einer großen Konzentration führt. Und hier haben wir gleich den Schlüssel in der Hand. Wenn wir spirituelles Wissen aufnehmen wollen, ist es nötig, dass wir drei Eigenschaften haben. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Eine innere Klarheit des Bewusstseins. Wenn wir total benebelt sind, bleiben wir wie die Affen, die in ein Buch hineinschauen und die da nichts sehen. Also ich meine hier den Georg Christoph Lichtenberg mit seinem Vergleich. Wenn du aber eine innere Klarheit hast durch spirituelle Praxis, dann ist es, als würdest du Erkenntnis herunterladen, um es in der Sprache der Computertätigen auszudrücken. Du brauchst eine Klarheit, du brauchst auch eine gewisse Intensität und du brauchst auch eine Konzentration. Dann ist es für dich in der Möglichkeit, diese Fokussierung, diese, ich würde mal fast laserhafte, Laser, wie ein Laserstrahl, Fokussierung auszuhalten. Das ist ganz wichtig für eine spirituelle Praxis. Klarheit des Bewusstseins muss da sein. Intensität, du darfst da nicht halb dabei sein, sondern ganz. Und du brauchst eine Fokussierung oder Konzentration. Ganz wichtig. Für jede spirituelle Praxis, aber auch für das Bhagavatam. Nun, mein spiritueller Meister hat in seiner total praktischen Art und Weise darüber gesprochen, wie wir diese beneidenswerten, aber notwendigen Eigenschaften entwickeln können. Er sagte einmal, also in einem Text hat er das geschrieben, nur zuhören reicht jedoch nicht aus. Einfach nur lesen oder hören reicht nicht aus. Man muss den Text durch strikte Aufmerksamkeit verwirklichen. Das Wort Nivishta, Sanskrit-Wort, bedeutet, dass der Sprecher-Sutta den Nektar des Bhagavatams durch seine Ohren trank. Nicht so klar, so aufmerksam, so gespannt musst du sein, wie jemand, der einen innocent Fruchtsaft trinkt. Brauche nicht diese Art zu sein, irgendein Fruchtsaft. Das geht einfach runter, das reißt nicht ab, das geht durch die Kehle hinein, spült wie ein Wasserfall die Darmwände aus und sorgt für einen entspannten Rülpser. Also man nimmt es auf und ist wirklich in sich und verdaut das dann auch gleich. Das ist der wirkliche Vorgang, das Bhagavatam zu empfangen. Man sollte mit gespannter Aufmerksamkeit von der richtigen Person hören. Dann kann man sofort die Gegenwart Sri Krishnas auf jeder Seite erkennen. Das ist eben, was da ist. Man erkennt Krishna wirklich, der manifestiert sich an einer anderen Stelle, wird gesagt, im eigenen Herzen. Darshan. Das Geheimnis, das Bhagavatam zu erfassen, wird hier erwähnt. Und jetzt geht's los. Schnallt euch an, es wird eine neue Information kommen. Niemand kann gespannte Aufmerksamkeit entwickeln, der nicht rein im Geist ist. Niemand kann wiederum rein im Geist sein, der nicht rein im Handeln ist. Und niemand kann rein im Handeln sein, wenn er nicht im Essen, Schlafen, Verteidigen und in der Fortpflanzung rein ist. Also, die Voraussetzung zu schaffen, sodass das spirituelle Wissen zu einer tiefgehenden und bleibenden Transformation führt, bedeutet, dass man erstmal seine Lebensgewohnheiten ein bisschen, dass man da ein bisschen aufräumt. Es geht um die Sexualität fortpflanzen, um das Verteidigen, dann verteidige ich mich damit. Es geht um meine Schlafgewohnheiten und was esse ich vor allen Dingen. Nicht? Dann, wenn du dein Handeln in dieser Welt, deine aktives in Kommunikation mit dieser Welt treten, ein bisschen eingetuned hast, angemessen verändert hast, dann ist der Geist ungestört und rein. Und dann kannst du mit einem ungestörten Geist, mit einem reinen Geist diese Qualifikation haben, dass du wirklich ganz und gerade da bist. Meine lieben Zuhörer, meine lieben Devotees, auch meine lieben Skeptiker, die erstmal sich das so anhören wollen, fragt euch einmal, was ist es, was euch daran hindert, bei den Dingen, die ihr tut, nicht hundertprozentig anwesend zu sein. Viele Menschen sind nie hundertprozentig anwesend in dem, was sie tun. Sie sind einfach nicht dabei. Und deswegen haben ihre Tätigkeiten nicht die Energie, die nötig wäre, um etwas zu bewirken, im eigenen Leben oder auch in der Welt. Erst durch diesen hundertprozentigen Fokus, der aber bei den meisten Leuten nicht gegeben ist, weil ja ihre Gedanken einfach so zerstreut sind und so, sie gehen einen Schritt nach vorne und zwei wieder nach hinten zurück. Nicht? In Beziehungen zum Beispiel, in was sie auch tun. Nicht? Das ist dieses Präsentsein, dieses im gegenwärtigen Augenblick mit Vertrauen ruhen, ist nicht da, solange der Geist so gestört ist und wenn man möchte, so abgelenkt ist und so unrein ist. So, das Bhagavatam kann erst mit einer richtigen begleitenden Kultur richtig erfasst werden und richtig verstanden werden. Es muss diese Kultur da sein, die auch das spirituelle Leben begleitet. Ihr wisst, bei der Einweihung zum Bhakti-Pfad werden so etwas wie innere Gelübde abgelegt. Nämlich, dass man genau an diesen Punkten ansetzt, dass man kein Fleisch isst, weil das eine Speise ist, die mit großer Gewalt nur gemacht wird. Dass man dafür sorgt, dass man den Geist nicht durch psychoaktive Substanzen agitiert, sage ich mal, also Drogen. Dass man schaut, dass man keine unverantwortliche Sexualität hat, keine unzulässige Sexualität. Ich benutze sehr gerne das Wort unverantwortlich dafür. Und dass man, was war das noch? Was macht man nicht? Dass man nicht seinen Geist voll, wie sagt man das in Deutsch, so agitiert durch dieses Gambling, diese Glücksspiele und diese einfach unnötigen Ablenkungen, die man tut und die den Geist nur aufrühren. Das sind Versprechen, die man abgibt, damit man eben den Bhakti Sadhana, den Vorgang der spirituellen Praxis, ungestört und mit großer Aufmerksamkeit, das heißt mit großer Fokussierung, Klarheit und Intensität gehen kann. Das sind Hilfen, das sind nicht grausame Verbote, die das Leben, was ohnehin schon schwierig ist, noch schwieriger machen, sondern das sind Hilfestellungen, sodass wir dazu kommen, auf eine Ebene zu kommen, wo uns das spirituelle Wissen wirklich erreicht und formt. Ein weiterer Punkt, und dann bin ich schon zu Ende. Also, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, diese Liste, ich weiß, dass manche von euch Leser sind, begeisterte Leser. Ich habe eben vorgetragen aus dem ersten Kanto, drittes Kapitel, Text 43 und Text 44. Da könnt ihr die beiden Texte nochmal sehen. Und gerade im letzten war das, was ich zuletzt gesagt habe, also dass man die Bhagavatam-Kultur, wie man sie hört. Gut, jetzt bin ich fast zum Ende gekommen und dann könnt ihr euch zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir es, jetzt sind wir durch mit der Vorlesung. Es gibt noch etwas anderes, was sehr hilft, das spirituelle, eine innere Transformation beim Lesen von spirituellen Texten zu erleben. Und zwar wird das in den alten Upanishaden gelehrt, diese Methode. Man Shravanam, Mananaha und Nididhyasana. Shravanam heißt einfach nur hören, das Wissen erstmal aufnehmen, noch nicht beurteilen, noch nicht ordnen, sagt man, glaube ich, dazu, und eingliedern in das bereits Verstandene, sondern einfach nur hören. Was ist das jetzt, was hier kommt? Dann Mananaha, das heißt das Reflektieren. Du hörst darüber und du denkst darüber nach auf deine Weise und so wird das dann zu dem eigenen. Und Nididhyasana, der Anwendung. Und diese Anwendung von gehörten spirituellen Wissen ist wichtig und das Mangeln dieses Verstehens, dass wir spirituelles Wissen eben nicht anwenden, das ist vielleicht die Hauptgrundlage dafür, dass es bei vielen Menschen, die Sacred Literature, die Sacred Literatur lesen oder hören, noch nicht zu einer Veränderung kommt. Erst wenn du etwas anwendest, dann kommt es zu einer Veränderung. Und ich möchte jetzt Sadashiva und Tushta Krishna bitten, mir kurz zu assistieren. Ich möchte euch einen kleinen Graph zeigen, wo das klar wird. Also wirklich sehr anstrengend, sehr, sehr erleuchtend. So. Man kann das gegen die Wand halten, so habe ich gedacht. Eins, und vielleicht zwei, sodass es nicht durchschimmert, habe ich gedacht. Also durchnässt. Könnt ihr es vielleicht beide so horizontal halten, hätte ich fast gesagt, wie sagt man das? Waagerecht. Also, ich mache das jetzt zum ersten Mal im Leben, also ich komme dir nicht zu nahe. Wir kennen uns ja. Ne? Zustand. Das ist mein Zustand. Wie der sich im Leben darstellt. Und das ist the time. Wie sagt man in Deutsch? Zeit. Mangala, das ist genau etwas, was du, sowas machst du bestimmt gerne. Kannst du es sehen? So halb, ja. Ich halte es denn vor, wenn ich fertig bin mit dem Verändern. Sagen wir mal so, mein Zustand ist so und so, ich bin so ein bisschen normal und ein bisschen doof und ein bisschen fühle mich nicht gut, uninspiriert und ich weiß, es ist jetzt genug, es muss eine Veränderung in mein Leben eintreten. Schon zu lange trage ich fremde Gesichter, also ich bin nicht bei mir, ich imitiere andere und mein Leben ist einfach nicht das, was es ist. Also ich lebe hier, ist mein Zustand und mein Ausgangspunkt. Und ich weiß, eine Veränderung liegt an, dass die einen viel höheren Zustand herbeibringen würde. Aber verändern. Das Problem ist, wenn ich mein Leben verändere, muss ich wahrscheinlich alte Gewohnheiten ein bisschen aufgeben. Uah, Mist! Aufgeben, da bin ich ganz schlecht drin. Und das tut mich mit einer gewissen... Das ist so wie so ein Tal. Aufgeben, bloß nicht aufgeben. Wenn ich aber in dieses Aufgeben, wenn ich was fallen lassen kann, eine mich blockierende Gesinnung, schlechte Vorstellung, eine schlechte Angewohnheit. Wow, dann geht die Veränderung über das Ideal meistens hinweg mit der Zeit. Nicht? Das ist denn die Superveränderung oder das Ideal. Das Ideal. Nun, wo ist das Rote? Nun, Kinder. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Das heißt, ich weiß, gehe hier aus, eine Veränderung liegt an. So geht es jetzt absolut nicht mehr weiter. Also mit diesen, ich esse zu viel, ich bin bereits 50.000 Kilogramm zu schwer und so weiter. Aber, oh mein Gott, jetzt meine Essgewohnheiten aufgeben, die guten Negerküsse. Gibt es das noch heutzutage? Nicht vegetarisch. Nicht vegetarisch, oh yes. Die guten, saftigen Ghee-Sabjis und das Sandwich und meine Lieblingssache, meine Pizzaverbrechen. Recht, also das möchte ich also nicht. Dann werde ich so weiterbleiben, dann werde ich nicht dahin gehen, werde ich hier so weitermachen. Aber dann kommt das Leben, wenn eine Veränderung ansteht und wird mir so einen Schlag versetzen, dass ich also ganz tief komme. Ich kriege eine chronische Krankheit, eine Esssucht. Ich kriege eine und ich komme überhaupt nicht dazu, der Veränderung nachzugehen. Ich sink einfach in den Keller. So tief, dass ich nicht mal mehr in dem Grafikon existiere. Nicht? Also in der Sache. Deswegen, wenn eine Veränderung ansteht, oder wenn ich erkenne in meinem Leben, dass ich das, was ich gehört habe in den Heiligen Schriften, dass ich das jetzt mal umsetzen sollte, scheut euch nicht vor diesem Tal, dieser kleinen Kurve. Diese kleine Kurve ist zu... Sashira, ich werde dich jetzt mal ersetzen. Also niemals als Person, aber damit die anderen das sehen. Oder du kannst es ja so halten, Sadashiva, dann kann ich nämlich weiter machen. Hier, ihr seht vielleicht nochmal für alle. Ich verstehe, noch ein bisschen weiter. Gut. Ich verstehe, dass ich muss eine Veränderung machen. Ich weiß aber, dass dazu wird es nötig sein, dass ich etwas loslasse. Wenn ich nun Angst habe und freiwillig nicht auf der und freiwillig es nicht loslasse, dann wird das Leben, weil eben die Veränderung ansteht, mich dermaßen drücken, mich dermaßen, sagen wir mal, zwingen, dass ich unter Umständen nach unten komme und nie wieder aufstehe. Deswegen habt nicht Angst, wenn ihr merkt, dass ihr Impulse kriegt aus den Heiligen Schriften, etwas im Leben zu verändern, das auch zu tun. Wenn wir nämlich merken, ich muss mich verändern, dann ist das, ich sage es jetzt mal in Berliner Deutsch, hoch angesagt in unserem Leben. Also das betrifft mich, das ist relevant für mein Leben, das ist wichtig. Hab nicht Angst vor dieser kleinen Kurve, sonst wird es schwierig werden. Ich sage immer im Leben, wenn man nicht freiwillig die Veränderungen, die anstehen, im Leben tut, dann muss man sie unfreiwillig tun, aber auf eine Weise, wie man es nicht liebt. Chronische Krankheiten, schwierige Missverständnisse mit anderen, das Aufgeben von vielen Dingen, die einem lieb geworden sind. Es ist wichtig deswegen, dass wir beim Umsetzen von, oder sagen wir, in der Auseinandersetzung mit Heiligen Schriften tatsächlich diese drei Stufen machen. Hören, reflektieren, Manaha und Nididasa, anwenden. Nicht? Nur durch die Anwendung wird es zu einer wirklichen Veränderung kommen. Dankeschön. Ich habe jetzt, ich merke gerade, ich bin also ein schlimmer Maler. Aber ist das klar? Also ist die Aussage dieses Grafs klar? Ja. Es ist einfach, aber ich finde es sehr überzeugend, wenn man das so sieht auf einem. Gut, ich halte das nicht für ein mit Picasso vergleichbares Kunstwerk. Also das kann man jetzt also niederlegen und später entsorgen. Danke. Danke, danke, danke. Wenn man aber auf der anderen Seite mit gespannter Aufmerksamkeit hört, kann eine unglaubliche Veränderung stattfinden im Leben zum Besten. Und ich möchte abschließen mit einer traditionellen Illustration aus dem Bhagavad Mahatmya. Ja, danke schön. Das ist gut so. Ich habe mal in England ein Seminar gegeben auf einem sehr schönen Landsitz. Es war in Wales. Es war die Gegend, wo Arthur und die Ritter von Camelot gewirkt haben, also ganz romantisch. Es hieß das Hirschland. Es war richtig so eine Gegend, wo man Feen und Zwerge erwartet. Und mein Seminar ging um Sacred Reading, das Lesen in heiligen in einer heiligen Literatur. Und es war ein Schauspieler dabei mit seinen Freunden und der sagte, ich würde gerne ein Schauspiel zu einer Vorlesung geben, ein Theaterstück. Ich mache das gerne, so dieses spontane Theater. Und ich habe ihm dann eine Geschichte gegeben, die ich vortragen wollte. Das ist aber viel schöner im Theaterstück. Und wir haben dann das Seminar eröffnet mit einem tollen Theaterstück. Also sehr bewegend. Es war richtig so ein, kennt ihr so einen richtigen Schauspieler, der richtig ein Thema aufgreift und es dann in viel bewegender Art und Weise, als der Text es hergibt, dem Publikum zurückgibt. Das war richtig schön. Kavi hieß der Schauspieler. Sehr gutes Stück eigentlich. Sehr gut, sehr bewegend. Ich kann euch das erzählen aus diesem Werk. Es ging eigentlich um zwei Brüder. Der eine war ein Heiliger und der zweite ein richtiger Draufgänger, aber eigentlich ein Sünder. Und Gokana, der Erste, der Heilige, beschloss einfach, das elterliche Zuhause zu verlassen und auf eine lange Pilgerreise aufzubrechen, weil er sich klar werden wollte über vieles im Leben. Und so blieb sein Halunkenbruder, Dundukari hieß er, allein im Haus zurück und wurde ein solch hier ist widerliches Ungeheuer, kann man nur sagen, dass sein Vater Atmavan beschloss, das Zuhause zu verlassen und ein Waldeinsiedler zu werden. Dundukari dachte sich, gut, jetzt bin ich den Alten los und jetzt kann ich richtig so aufdrehen, wie es meiner Gesinnung entspricht. Und er wurde so unausstehlich, dass er eines Tages zu seiner Mutter ging, sie ihr ins Gesicht schlug, bis das Blut aus der Nase rann und sagte, gib mir deinen Goldschmuck. Die Mutter zögerte, das kann doch nicht sein, dass mein Sohn so mich beraubt jetzt. Und Dundukari sagte mit einer Stimme, in der Mord drin klang. Ich spreche Dinge nur einmal aus. Und da verstand sie, ihr eigener Sohn wollte sie ausrauben und umbringen. Das war so leidvoll für sie, dass sie nicht anders damit umgehen konnte, als schreiend vors Haus zu laufen und sich in den tiefen Brunnen zu Tode zu stürzen. Dundukari nahm das Gold und gab es aus für allerlei Unfug. Zum Beispiel hielt er sich 5 Prostituierte auf einmal und lebte so ausschweifend, so unglaublich widerlich und gemein, dass ich will euch das ersparen, was er alles tat, dass es selbst diesen Mädchen des Abends zu viel wurde und sie sich gegen ihn wandten. Sie fesselten ihn ans Bett, als er schlief, und versuchten ihn zu töten, aber indem sie ihn mit Messern stachen. Aber der schrie nur wie am Spieß, wurde aber nicht tot, verlieh auch nicht das Bewusstsein. Dann nahmen sie eine brennende, lodernde Fackel und stopften sie es ins Gesicht, weil sie dachten, die Schergen des Königs werden uns auf uns aufmerksam. Und so starb er dann schließlich einen grausamen Tod. Und weil er so schlechte Gesinnung hatte, so ein schlechtes Gemüt, wurde er nicht in einer erhobenen Situation wiedergeboren. Seine nächste Geburt war die eines Geistes, eines Gespenstes, eines Nachtwandlers und Formveränderers. Und er hielt sich dort auf, und genau wie ein Mörder, der manchmal nicht loskommt von seiner Tat und immer wieder den Tatort besucht, war der an dieser Stelle in dem alten Haus seine Eltern. Die Mutter gab es nicht mehr, die hatte den Körper aufgegeben, der Vater war verschollen. Eines Tages nun kam der heilige Bruder Gokana aus der Pilgerfahrt zurück. Er legte sich nieder in das Haus seiner Eltern und verfiel in einen unruhigen Schlaf. Ungefähr um Mitternacht polterte es im Haus, es rasselte mit Ketten, und dann sah Gokana, der heilige Bruder, im gleichen Zimmer, wo er war, den Gehörnten. Tja, den, dessen Namen nicht ausgesprochen werden darf. Er sah all die Formen des Bösen, die es gibt, und ließ sich aber nicht beeindrucken, sondern chantete still seine Mantren. Hare Krishna, Hare Krishna. Schließlich verwandelten sich diese Gespenster in die eine Form, die er kannte, nämlich sein Bruder Dundukari, und sagte, Bruder, ich habe versucht, dich zu erschrecken, dich zu erpressen, aber das geht nicht. Ach, kannst du irgendetwas tun, was mich aus dieser elendigen Situation, in der ich mich jetzt befinde, befreit? überlegt. Am nächsten Morgen betete er und da kam ihm die Eingebung, dass er das Bhagavatam, dieses transformierende Bhagavatam, was Licht gibt im Zeitalter des Kali, der Verfehlung, dass er das vortragen sollte. Und so ging er, bereitete er das vor, lud das ganze Dorf dazu noch mit ein und hat zu einer bestimmten Vollmondnacht angefangen, also am Tag schon, aber der Mond war Vollmond, hat angefangen damit, das Bhagavatam vorzutragen. Jeden Tag hat er vorgetragen. Und Dundukari, das Gespenst, hielt sich auf und hörte zu. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Nun, nachdem er 7 Tage lang das Sanskrit rezitiert hatte vom Bhagavatam, 7 Tage, geschah ein Wunder. Und zwar kam ein transzendentales Raumschiff, kann man nur sagen, herunter, landete, und aus diesem Raumschiff stiegen ganz besondere Außerirdische hervor, nämlich die Diener Vishnus, die Vishnu-Dutas, strahlende Persönlichkeiten aus einem Bereich jenseits des materiellen Universums. Und sie fragten, sie sagten, O Dundukari, du, der du als Gespenst hier in dieser Bambusstaude verharrst, komm mit uns. Und sie gingen dorthin zu der Bambusstaude, wo der sich aufhielt, dieser arme Geist, und berührten ihn, worauf er sich sofort verwandelte oder umwandelte und seinen spirituellen Körper annahm, leuchtend wie die Sonne, frei von allem Leid, voller Glückseligkeit und Wissen und ewig. Und er ging auf das transzendentale Raumfahrzeug zu und hieb ab und ging und wollte gerade in die spirituelle Welt zurück, als plötzlich ein Ruf aus der Zuhörerschaft erklang. Halt! Also das betrifft nicht euch, die hier gerade zum Halt, das ist unfair! Warum geht der Sünder in die ewige Welt, die frei von Furcht und Angst ist? Und warum bleiben wir hier in dieser Welt? Wir haben doch auch dem Bhagavatam zugehört. Genau wie er. Das ist wie sagt man das? Hier wird jemand bevorzugt. Warum gehen wir nicht auch auf dieses Raumschiff in die Welt, die frei von Furcht und Leid ist? Warum müssen wir hier bleiben? Und da sagt die Vishnu-Dutas, ihr habt gehört, die Dorfbewohner habt gehört, aber, und der Sünder hat gehört, aber es gab einen Unterschied in der Qualität des Hörens. Ihr habt einfach so mechanisch zugehört, aber Dundukari hat mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört. Und deswegen hat er das spirituelle Ergebnis bekommen, das man bekommt, wenn man mit dem Bhagavatam in Kontakt tritt. Aber ihr habt nicht richtig zugehört. Ihr habt nicht die Bhagavatam-Kultur befolgt. Da sagte Gokana, der Heilige, wir machen noch mal eine Bhagavatam-Lesung in einem Monat. Und in diesem Monat waren die gleichen Leute da, die gesehen hatten, wie das Raumfahrzeug mit Dundukari in die spirituelle Welt geflogen ist. Die waren da und diesmal hörten sie anders zu. Mit Rapt Attention, mit Nivishta, wie es in Sanskrit heißt, oder der Matihi, der inneren Einstellung, die dazu führt, dass man nicht nur hört, sondern dass man auch darüber reflektiert und dass man dann dazu übergeht, das loszulassen, was loszulassen ist, und es anzuwenden in seinem Leben, sodass es zu einer wirklichen Veränderung kommen kann. Ich möchte euch eine Frage stellen. Durch was meint ihr wohl steigt die spirituelle Seele auf? Durch was steigt die spirituelle Seele auf? Gute Frage, oder? Durch was könnt ihr die Veränderung, die in dem Grafikon da war, machen? Diese Frage wurde von Dharmaraj, also dem Gott des Dharmas, an den weisen Kaiser Yudhishthira gestellt. Und Yudhishthiras Antwort auf diese Frage war: Durch transzendentales Wissen steigt die gebundene Seele auf. Ich möchte euch jetzt einladen zu einer kleinen Übung. Ja. Man nennt das in Sanskrit Anumodan, dass man über das Gehörte mit einem anderen reflektiert. Ich möchte euch bitten, euch zu einem Partner zu oder einer Partnerin zu wenden, mit der ihr diese Frage diskutieren möchtet, könnt. Es ist manchmal sehr hilfreich, einen total unbekannten Menschen zu haben, mit dem man dann spricht. Ich stelle die Frage gleich, aber ich möchte euch erstmal bitten, jemanden zu finden. Wer von euch hat noch keinen gefunden, zeigt bitte auf und dann könnt ihr euch zueinander finden, die noch nicht jemanden gefunden haben. Hast du jemanden? Ihr seid zu zweit? Tushta, du hast jemanden?
Ja.
Ja. So, seid ihr bereit für die Frage? Gut. Bitte beschreibt einem von eurem, sagen wir mal, eurem Nachbarn kurz ein Vorfall, wo ihr spirituelles Wissen bekommen habt und es dann angewendet habt und beschreibt auch, was für eine Veränderung das in eurem Leben gebracht hat. Ist die Frage klar? Also, wo habe ich in meinem Leben spirituelles Wissen gehört, wahrgenommen, aufgenommen und wo habe ich das dann angewandt und was für eine Veränderung hat das in mir bewirkt? Und bitte sprecht beide, nicht dass der eine so viel spricht, wir haben ungefähr 5 Minuten dazu, das geht sehr schnell, und der andere nicht dazu kommt. Es ist wichtig, dass beide dazu kommen. Wir können jetzt anfangen. Thank you.
Ist Sadhu Shiva fertig? Kann er gerade mal kommen, bitte? Ganz kurz nur eine Frage. Wie sieht es denn? Ich bin jetzt so. Oder das jetzt ab?
Genau.
Kann dann die Arte.
Wir können mit der Arte kommen und haben.
Okay.
Machst du da was hin?
Genau. Das ist
eine schöne Weise.
Manche sind noch nicht ganz fertig. Ihr könnt es gerne natürlich über diese Vorlesung hinweg fortführen oder das Gespräch weitermachen. Ich wollte jetzt ganz kurz zum Abschluss kommen. Also wirklich, man kann durchaus weitersprechen nach der Vorlesung. Also nicht, bitte nicht denken, das kann man nur machen. Seht, das ist etwas, was einem hilft, nochmal durch das Gehörte, ja, auf eine andere Weise, mit einem anderen Zugang sozusagen, sich mit dem Thema zu befassen. Mein Thema heute war eigentlich, ich wollte etwas mit euch teilen, was mir selber sehr wichtig ist, was mir sehr geholfen hat in meinem eigenen spirituellen Leben und vor allen Dingen meiner Praxis. Das heißt, das Lesen in Sacred Literature, in ja, Sacred Texten, in heiligen Texten. Nun, was gesagt wird in den Weisheitsschriften der Welt, ist einfach, dass diese Bücher mehr sind als nur Bücher. Sie sind Katalysatoren praktisch für die innere spirituelle Transformation. Deswegen ist es eine spirituelle Praxis, in diesen Texten zu lesen, die eine Veränderung hervorruft. So, damit man den vollen Nutzen schöpft, kommen diese Texte mit einer Art Gebrauchsanweisung, wie man den größten Nutzen aus ihnen ziehen kann, nämlich dass man gespannter Aufmerksamkeit hört. Und was das bedeutet, ist, dass man mit einer gewissen Klarheit und Intensität und Konzentration sich der Sache, sich den Text zuwendet. Und ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist, dass man, wenn man dann diese Texte liest und man merkt, da klopft was an, also da kommt was vor, was einen unmittelbar betrifft, was einen zum Teil auch betroffen macht. Nicht? Also man, wow, ja, ja, ja. Dann sollte man sich nicht, sollte man nicht zögern, wirklich diese Texte anzuwenden. Weil die Tatsache, dass da etwas in einem angesprochen wurde, dass man das überhaupt registriert hat, das heißt, dass es ein eben was zu einem gehört, dass es jetzt angesagt ist und dass die Veränderung dann, die tritt dann auf, diese Transformation, wenn man sich eben nicht vor diesem kleinen Tal, dieser Unannehmlichkeit fürchtet, die das Loslassen von alten Gewohnheiten immer in uns hervorruft. Und was wir dafür bekommen, ist um so viel ist so viel mehr und so viel so höher als die sogenannte Annehmlichkeit, die kommt, wenn man einfach festhält an diesen Gewohnheiten und sie nicht loslässt. Es ist was ganz anderes, was eine ganz andere Lebensqualität, die dann kommt. Gut, das war so der Inhalt in der kurzen Zusammenfassung von dem, was ich euch heute gerne mitnehmen wollte. Ich wollte jetzt diesen Teil beenden, indem ich nochmal mit euch singe.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Jetzt den Teil unseres Programmes zum Abschluss bringen, der den Zeremonien geweiht ist. Wir machen eine kleine Artig-Zeremonie, zu der wir aufstehen, und dann wird das Festmahl im Anschluss serviert.